Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Die letzten Folgen haben wir uns mit Kriminalität und Raum beschäftigt und auch schon darüber gesprochen, wie man Kriminalität oder Unsicherheitsgefühle im Raum regulieren kann. Videoüberwachung wurde da manchmal kurz angesprochen, aber wir wollen darauf in dieser Folge näher eingehen. Videoüberwachung verdient eine eigene Folge, allein schon aufgrund seiner kriminalpolitischen Bedeutung und natürlich auch der Kritik daran. Die Grundidee von Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist simpel. Wer begeht schon eine Straftat, wenn dabei die Polizei zuschaut? Ist ja irgendwie sehr eingängig, kann man sich leicht vorstellen, dass das doch eine große Wirkung haben muss, einen großen Effekt haben muss, wenn da sichtbar Videoüberwachungsanlagen hängen. Also mehr Kontrolle, mehr Sicherheit durch Videoüberwachung. Und man kann sagen, es gibt so drei Ziele, die damit verbunden sind. Einmal das Verhindern der Tat, also die Abschreckung dadurch, dass man das Gefühl hat, da werde ich ja kontrolliert, da sitzt die Polizei dahinter. Aber auch die Aufklärung, also wenn man dann Videomaterial hat von Taten, die dennoch stattgefunden haben, könnte man denken, dann muss es doch sehr leicht sein, TäterInnen auch zu identifizieren. Und als drittes Ziel, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Also, dass sich Leute, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, auch sicherer fühlen, wenn sie sehen, da sind Videokameras, da ist also die Polizei, die dahinter sitzt und im Ernstfall dann einschreiten könnte. Und in dieser Folge wollen wir uns mal anschauen, inwiefern man diese drei Ziele wirklich erreichen kann durch Videoüberwachung. Also wir schauen uns näher an, wie ist denn eigentlich die Wirkweise von Videoüberwachung, was ist dazu bekannt und was sagen denn die kritischen Stimmen?
Dann steige ich mit einer kurzen Begriffskunde ein. Man hört nämlich zwei Begriffe und die nehmen wir mal kurz auseinander. Es gibt zum einen die Videobeobachtung und zum anderen die Videoüberwachung. Unter der Videobeobachtung versteht man tatsächlich eine Echtzeitbeobachtung. Also da ist dann jemand tatsächlich auf der anderen Seite des Bildschirms und dadurch wird es möglich, dass man auch interveniert. Also wenn man die Person dann irgendetwas wahrnimmt, kann sie da Leute hinzurufen, jemanden hinschicken, wie auch immer. Bei der Videoüberwachung hingegen, da zeichnet man das auf, was die Kamera aufnimmt und speichert das Bildmaterial. Es ist aber niemand da, der es in dem Moment sich anschaut, sondern im Zweifelsfall, wenn nötig, guckt man sich das danach an. Wenn man jetzt mal international schaut, dann gibt es da ganz große Unterschiede zwischen den Ländern. Gucken wir mal nach England. Da zum Beispiel gibt es ganz viele Kameras. Da gab es in den 90er Jahren Subventionen für die Kommunen, wenn sie Kameras eingerichtet haben. Und dadurch wurden einfach sehr, sehr viele Kameras aufgehängt. London gilt tatsächlich als die CCTV-Hauptstadt Europas. Man schätzt, dass es fast 1 Million, also 940.000 Kameras in London gibt. Und wenn man mal London besucht, denken Sie bei Ihrem nächsten Besuch daran, wird man ungefähr 70 Mal am Tag gefilmt. Laut einem älteren Bericht sind aber nur 3% aller Straftaten auch in England durch Videoüberwachung tatsächlich aufgeklärt worden. Und auch wenn man sich neuere Schätzungen anschaut, kommen die zu einer sehr geringen Bedeutung für die Aufklärung. Ob die Taten im Vorhinein tatsächlich verhindert werden, ist auch eher umstritten. In der Zeit, also seit den 90ern, ist es auch so, dass in London sowohl Gewalttaten als auch die Mordrate zugenommen hat. Also wir kritisieren ja immer so einfache Zusammenhänge zu machen, aber das war ja ein bisschen die Idee von Videoüberwachung, eben auch Kriminalität zu verhindern, die Sicherheit zu erhöhen. Und das scheint jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht geklappt zu haben.
Man kann so einen präventiven Effekt auch immer schlecht ganz genau nachweisen. Man wüsste jetzt ja nicht, wie hoch wäre jetzt Gewalt- und Mordrate, wenn es die Videoüberwachung nicht gegeben hätte. Aber insgesamt lässt sich daran doch zeigen, dass es kein Allheilmittel ist. Man hängt ein paar Kameras auf und dann passieren keine Straftaten mehr. Wir können auch noch mal, wenn wir so im internationalen Blick sind, nach China schauen. Da ist das alles noch etwas krasser mit der Überwachung. Vielleicht hat man schon mal von dem Sozialkreditsystem gehört, was in China aufgebaut wird. Schon längere Zeit im Gespräch. Das ist auch noch nicht richtig im Wirken, sondern eher im Aufbau. Es gibt so einzelne Pilotprojekte. Und da spielen Kameras auch eine ganz entscheidende Rolle. Die Idee ist, dass man die BürgerInnen in China scoren kann, also dass die in Bezug auf Kreditwürdigkeit quasi ein Punktesystem bekommen, wo ganz viele Daten reinfließen. Und diese Kameras, die spielen da auch eine Rolle, und zwar in Form von Gesichtserkennungskameras. 200 Millionen soll es da in China geben. Und wenn man dann Gesichtserkennungskameras einsetzt, so die Idee, dann kann man halt das Verhalten im öffentlichen Raum sich anschauen. Geht jemand bei Rot über die Straße oder nicht beispielsweise? Und dadurch auch nochmal das Verhalten scoren. Schon ein beängstigender Gedanke. Und wir müssen ja auch immer dabei mitdenken, was auch technisch alles noch möglich ist. Da gehen wir auch nachher auch nochmal drauf ein, was auch technische Weiterentwicklung dann auch wieder für Möglichkeiten schafft.
Tatsächlich hat die EU mittels AI Act, KI-Erlass, das Social Scoring verboten, sodass es hier jetzt erstmal nicht zu befürchten ist, dass uns sowas unmittelbar bevorsteht. Auch in Deutschland selbst ist es nicht so umfangreich wie in anderen Ländern, die Nutzung von Videoüberwachung. Zum Beispiel ist es verboten, dass man den öffentlichen Raum mit Video überwacht. Also man darf keine Kamera haben, die sich auf den Gehweg oder so richtet, sondern die muss dann am Grundstück enden. Die Polizei darf aber schon Videoüberwachung nutzen. Das ist dann geregelt in den jeweiligen Polizeigesetzen der Länder. Einer Schätzung aus dem Jahr 2021 zufolge gibt's in ganz Deutschland 1,3 Millionen Überwachungskameras. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit der knappen Million, die es allein in London gibt, sieht man schon mal in der Relation eben, dass es doch eine ganz andere Größenordnung ist. Und in Deutschland werden die vor allem genutzt für die Verkehrsüberwachung und für die Kriminalprävention.
Was sagt nun die Forschung zu den Effekten von Videoüberwachung oder Beobachtung? Wir nutzen die Begriffe jetzt hier ein bisschen synonym. Letztendlich gibt es gar nicht so viel Forschung in Deutschland, was wirklich überrascht, weil es ja kriminalpolitisch schon immer schnell eine Forderung ist und ein Thema. Ich glaube, alle können auch irgendwie was mit dem Begriff anfangen. Es gibt aber gar nicht so viel Forschungsprojekte dazu. International gibt es mehr Forschung, auch weil es in anderen Ländern einfach noch mehr eingesetzt wird. Und da geht es vor allem meist um diese Frage nach dem kriminalitätssenkenden Effekt. Also sinken dadurch wirklich Straftaten. Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl werden wenig untersucht. Wenn wir erstmal bei dem kriminalitätsreduzierenden Effekt bleiben, dann zeigt sich auch in der Forschung, dass es da keinen eindeutigen Effekt gibt. Es kommt auch viel mehr auf Deliktsbereiche an. Also es gibt schon bestimmte Bereiche, wo man zeigen kann, da gingen dann Straftaten runter. Zum Beispiel in Bezug auf Eigentumskriminalität, hinsichtlich öffentlicher Parkplätze beispielsweise, wenn es um Pkw-Diebstahl geht. Das sind ja auch Taten, wo es auch eher ein Kalkül vielleicht gibt, eine Vorüberlegung, wo nicht ganz spontan gehandelt wird. Da kann das tatsächlich auch hilfreich sein. Keinen reduzierenden Effekt konnte sich in Bezug auf Gewaltdelikte zeigen. Und das wären ja auch so Taten, die vielleicht nicht ganz so überlegt und geplant werden, sondern eher aus einer bestimmten Situation heraus, aus einer bestimmten Emotion. Es gibt hier ein paar Ausnahmen. In Großbritannien zeigte sich punktuell tatsächlich auch ein Rückgang, aber nur gebündelt mit anderen weiteren Maßnahmen.
Es gibt ein Forschungsprojekt in Nordrhein-Westfalen, das vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführt wurde und auch schon ein bisschen älter ist, also 2018 veröffentlicht wurde. Da wurde der Paragraph 15a des Polizeigesetzes evaluiert. Man hat ExpertInnen-Interviews mit PolizistInnen geführt und auch polizeiliche Datensysteme bezüglich Straftaten in 6 Städten in Nordrhein-Westfalen ausgewertet. Die Idee dahinter war, man wollte gucken, wie verändert sich eigentlich das Deliktaufkommen nach der Einführung von Videoüberwachung.
Man hat sich in diesen 6 Städten dann angeschaut, wie verändert sich die Delikthäufigkeit in dem Bereich, wo Videoüberwachung stattfindet, und wie verändert sich das insgesamt im Stadtgebiet. Und hier zeigt sich in Bezug auf den meisten Städten, die hier einbezogen wurde, tatsächlich, dass Straftaten zurückgegangen sind in dem Bereich mit Videoüberwachung. Eine Ausnahme bildet hier Dortmund, da hatten wir einen leichten Anstieg. Aber auch im übrigen Stadtgebiet sind Straftaten zurückgegangen. Und das ist ein bisschen ärgerlich, könnte man sagen, für solche Forschungsprojekte, weil das darauf hinweist, dass wir insgesamt halt einen Rückgang von Straftaten in diesem Zeitraum hatten. Und dann kann man ja nicht so eindeutig sagen, das lag jetzt an der Videoüberwachung, wenn auch in anderen Bereichen, wo nicht videoüberwacht wird, Straftaten zurückgehen. Das ist immer das Problem, dass wir solche Untersuchungen ja nicht im Labor machen können, sondern da gibt es noch viele andere Einflussfaktoren. Das ist halt das echte Leben und das ist dann etwas problematisch. problematisch, wenn man solche Effekte nachweisen möchte. Man hat sich dazu auch nochmal einen größeren Zeitraum angeschaut. Wie war das so 8 Jahre vor Einführung? Wie hat sich die Deliktsanzahl entwickelt? Da sehen wir so leichte Schwankungen. Ja, und 2 Jahre davor, da beginnt es dann langsam abzunehmen, die Straftaten. Und insofern ungünstig. Man kann nicht wirklich sagen, dass es jetzt die Videobeobachtung war, die jetzt hierfür gesorgt hat, weil wir halt insgesamt eine Abnahme hatten an Straftaten. Wenn wir das versuchen, mal runterzubrechen, kann man sagen, die Kernbefunde dieser KFN-Untersuchung sind, dass wir keinen eindeutigen kriminalitätsreduzierenden Effekt haben. Man sieht, wenn man sich das auch nochmal deliktspezifisch anguckt, schon auch Unterschiede. Es gab eine Reduzierung von Delikten gegen sexuelle Selbstbestimmung, einfacher Diebstahl- und Betäubungsmittelkriminalität. Gerade im Bereich Betäubungsmittelkriminalität liegt es auch nahe, dass sich das vielleicht verlagert hat dann in andere Räume. Aber Hoheitsdelikte wurden nicht reduziert und auch der schwere Diebstahl nicht. Also insofern sehr heterogen, ganz eindeutig lässt sich das nicht zeigen, dass hier Straftaten deswegen runtergegangen sind. Die Aufklärungsquote, also die Anzahl von Taten, wo mindestens eine tatverdächtige Person gefunden wurde, die hat sich verbessert, aber in der Zeit, wo die Videoüberwachung ausgeschaltet war, auch das muss man hier bitte berücksichtigen, dass Videoüberwachung hier nicht rund um die Uhr lief, sondern zu bestimmten Zeiten. Und insofern ist das ein erwartungswidriger Befund, den man auch gar nicht so richtig erklären kann.
Es gibt noch ein paar weitere Probleme bei der Interpretation. Du hast es angesprochen, eben dieser generelle Rückgang von Kriminalität im Allgemeinen und Straßenkriminalität im Besonderen im Untersuchungszeitraum. Also wir hatten eben keine Laborsituation, in der alles andere gleich geblieben ist und sich nur die Videoüberwachung eingeschaltet hat sozusagen, sondern es gab ja auch schon eine andere Entwicklung, die eben einen Rückgang von Taten zeigte. Und insgesamt wurde in allen Untersuchungsstätten die Videoüberwachung ergänzt durch die Polizei mit anderen Maßnahmen bündeln. Also etwas, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, dass eben man Effekte sieht, wenn zur Videoüberwachung noch was anderes dazukommt, aber wir so einen reinen Effekt von Videoüberwachung erstmal so nicht sehen können.
Das sind auch Bereiche, wo die Videoüberwachung eingesetzt wurde, wo halt viel passiert, also beispielsweise das Nachtleben, wo wir einfach viele Auseinandersetzungen haben. Und da könnten jetzt auch weitere Maßnahmen von der Polizei sein, da mehr Streife zu fahren, mehr präsent zu sein zum Beispiel.
Inwiefern Videoüberwachung tatsächlich die Verbrechensaufklärung unterstützt, ist fraglich, weil es einfach zu wenig Forschung dafür gibt. Und hinsichtlich der Akzeptanz durch die Bevölkerung kann man sagen, im Allgemeinen wird Videoüberwachung durchaus eher akzeptiert. Allerdings zeigt die Forschung auch, dass es darauf ankommt, an welchem Ort sie stattfindet. Also im Bahnhof oder beim Einkaufen wird Videoüberwachung eher akzeptiert als zum Beispiel beim Spazierengehen oder bei der Arbeit. Also es kommt ein bisschen drauf an, was verbinde ich damit vielleicht auch? Fühle ich mich kontrolliert? Es gab doch mal so einen Skandal, wo irgendwie eine Supermarktkette die KassiererInnen kontrolliert hat, indem Kameras tatsächlich auf den Kassenbereich gerichtet waren. Da gab es ja einen riesen Aufschrei. Auch beim Spazierengehen, wenn man einfach frei sein will und sich irgendwie unbedarft durch die Stadt bewegen will, dann findet man das unangenehm. Wenn man aber vielleicht beim Bahnhof oder Einkauf sowieso das Gefühl hat, ach, das ist ein Ort, an dem mehr Taschendiebstahl passiert, dann braucht man vielleicht diese Überwachung. So könnte man das interpretieren.
Mhm. Ein weiteres Argument für Videoüberwachung ist ja auch das Sicherheitsempfinden, also die Vorstellung, dass Videoüberwachung das Sicherheitsgefühl verbessert. In vielen Studien zeigt sich auch, dass die Akzeptanz von Videoüberwachung auch etwas damit zu tun hat, dass die Menschen ein geringeres Sicherheitsempfinden haben, also dass Leute dann auch eher für die Videoüberwachung sind, weil sie sich eher unsicher fühlen. Lauber und Mühler haben in Leipzig das mal ein bisschen näher untersucht. Und zwar wurde dort eine Befragung durchgeführt. Das war Teil eines größeren Forschungsprojektes und haben dazu noch mehr Merkmale erfasst. Und hier zeigt sich, dass die Akzeptanz von Videoüberwachung sich nicht durch ein geringes Sicherheitsempfinden allein erklärt, sondern dass es ein ganzes Bündel von Einstellungen und Merkmalen sind. Zum Beispiel auch die Viktimisierungserwartung. Also habe ich die Vorstellung, es ist wahrscheinlich, dass ich Opfer werden könnte, dann stimme ich dem mehr zu. Oder auch ein höheres Alter oder auch eher Zustimmung zu autoritären Einstellungen, hohes Polizeivertrauen. Also man könnte vielleicht sagen, so sehr konservative Einstellungen, die gehen auch eher mit so einer Akzeptanz von Videoüberwachung einher. Es ist nicht alleine ein geringes Sicherheitsempfinden, was das erklärt. Insgesamt finde ich es überraschend, dass wir so wenig Forschung dazu haben, einfach weil das ja auch zunimmt, Videoüberwachung im öffentlichen Raum, und weil es oft Thema ist, weil es oft eine kriminalpolitische Forderung ist. Es ist eigentlich seltsam, dass wir so wenig Untersuchungen haben, Und diese ganze technische Weiterentwicklung führt ja auch dazu, dass diese Kameras immer besser werden. Also da rede ich jetzt noch nicht mal nur von KI, sondern auch, dass sie einfach viel, viel schärfer werden und viel leichter wirklich Details zu beobachten sind. Meine Studierenden berichten das manchmal so aus dem Praktikum, wenn die da an so einer Stelle mit zu tun hatten, dass es wirklich erstaunlich ist, dass man quasi Nachrichten auf dem Handy mitlesen könnte mit diesen Kameras, je nachdem, wie die eingestellt sind. Und das alleine würde begünstigen, dass es dazu eigentlich mehr Forschung gibt, auch in Bezug auf diese Aufklärungsquote und wie geht man dann damit um, wie viele Einsätze sind dann aufgrund von so einer Videoüberwachung oder Beobachtung eigentlich erfolgt. Also das ist wirklich eine Forschungslücke in Deutschland.
Zumal ja die Kritik sich genau auch da anschließt, was du sagst, also diese technische Weiterentwicklung, man kann sogar was lesen, was jemand in der Hand hält, das schafft ja auch ganz neue Möglichkeiten. Es sind nicht mehr so verkrisselte Bilder, wo man irgendwas sieht, sondern es ist wirklich gestochen scharf. Man kann vielleicht sogar sehen, was Leute in der Tasche haben, wenn die kramen oder wie auch immer. Das ist also durchaus eine Problematik. Inwiefern ist es auch ein noch stärkerer Eingriff in so eine Privatsphäre? Weil während ich rumlaufe, okay, da kann man sagen, kann nicht eh jeder sehen, aber es kann nicht jeder sehen, was ich auf dem Handy lese. Also da sind dann nochmal andere Eingriffsintensitäten mit verbunden. Das wirft Fragen nach Datenschutz auf. Wir haben sowieso diese Frage, inwiefern es sich nicht eigentlich vor allem um Symbolpolitik handelt, wenn wir von Videoüberwachung oder Beobachtung ausgehen. Und die Gefahren durch KI und Co., wenn wir jetzt überlegen, was alles möglich sein wird. Wir haben das Beispiel China genannt, wo auch Gesichtserkennungssoftware mit eingesetzt wird. Da wissen wir zum Beispiel, dass es eine hohe Fehlerrate gibt bei nicht weißen Menschen, sodass es da eben zu falschen Erkennungen kommt, also vermeintlicher Erkennung, und dadurch auch ein Tatverdacht gegen Menschen im Raum stehen kann. Also der Aspekt von Racial Profiling scheint sich möglicherweise über das Menschliche hinauszuziehen und tatsächlich auch in der Technik fortzusetzen. Manchmal weiß man nicht, wer hat eigentlich Zugriff auf die Daten, wenn es private Softwarehersteller sind. Wie geschlossen, hermetisch abgeriegelt ist das System? Und wir sehen eben, dass es sich immer weiter ausbreitet. In Köln gibt es zum Beispiel seit der Einführung der gesetzlichen Möglichkeit immer mehr. Dagegen gibt es auch eine Initiative, die klagt und Teilerfolge erringt. Und man sieht ganz klar die Auswirkungen auf Wohngebiete und eine Stigmatisierung, die damit einhergeht. Ich bleibe mal bei Köln. Wenn man hier durch die Kalker Hauptstraße läuft, da ist es wirklich schon beängstigend. Also da hat man das Gefühl, man wird von 15 Kameras gleichzeitig beobachtet. Die sind auch nicht irgendwie dezent versteckt, sondern die stehen da plakativ auf so riesen Masten und es ist wirklich fast schon karikaturmäßig. Also wenn man mit Besuch da mal durchläuft, ohne dass man darauf hinweist, sagen die alle, oh, was ist denn hier los? Kommt auch immer die Frage, ist es hier besonders gefährlich? Was ist das für ein Ort?
Ja, das sind ja die Assoziationen, die man dann hat. Also insofern würde ich auch sagen, gerade in solchen Wohngebieten, das steigert, so meine Vermutung, nicht das Sicherheitsgefühl, sondern suggeriert eher, hier ist ein ganz gefährlicher Ort. Und du hast gerade die Kalker Hauptstraße angesprochen. Ich kenne auch so Nebenstraßen, die wirklich kleine Straßen sind, also die eng sind. Und trotzdem sind da so riesige Kamerainstallationen, wie so riesige Wespennester sehen die aus, ne? Das ist ja wirklich auch schon alleine von dieser Erscheinung dieser Kameras sehr imposant. Und insofern kann man auch fragen, gerade in solchen Gebieten, inwiefern das nicht auch stigmatisierend ist. Also das muss man auch nochmal unterscheiden von so einem Bahnhofsvorplatz, wo man das vielleicht auch eher ja akzeptiert und das irgendwie dazugehört. Mitbedenken kann man auch nochmal in Bezug auf Softwarehersteller und KI und dergleichen, dass solche Daten ja nicht nur für sich alleine stehen, sondern es ja immer mehr die Möglichkeit gibt, das auch zu verbinden mit anderen Daten. Also auch sowas muss man mitdenken, was ist da alles technisch weiterhin möglich, welche anderen Daten könnten da auch noch mit eingespeist werden und zu welchen Ergebnissen führt das? Also das steht ja nicht so für sich alleine, sondern hat einfach die Tendenz auch immer größer zu werden. Versammlungen und Demos, das ist nochmal ein ganz besonderer Bereich. Hier gibt es keine Videoüberwachung, also auch an den Orten, so ist es jedenfalls in Nordrhein-Westfalen geregelt, wo Videoüberwachung im öffentlichen Raum stattfindet, muss die ausgeschaltet werden, wenn da eine Versammlung, eine Demonstration stattfindet. Das kann man sich ja auch leicht erklären, dass das ja ein ganz besonderes Gut ist, vom Grundgesetz geschützt ist und das was macht, wenn man das Gefühl hat, jetzt werden meine Daten da gespeichert, ich könnte dann irgendwann mal dem zugeordnet werden, dass ich auf irgendeiner Demonstration teilgenommen habe. Aber Polizei darf dennoch auch auf Versammlungen und Demonstrationen filmen, dann nicht durch diese fest installierten Kameras, sondern halt durch mobile Einsatzteams, die Kameras haben. Auch das muss begründet sein, es muss eine Gefahr vorliegen, aber ja, gerade dieser Gefahrenbegriff ist ja sehr weit und sehr vage und die Frage, wie weit kann ich das dann als Teilnehmerin irgendwie nachvollziehen, dagegen angehen, also da sind natürlich vielfältige Probleme mit verbunden und insofern, gerade weil es ja hier gar nicht um eine Straftat geht, sondern um ein grundrechtliches Gut, was ausgeübt wird, kann man das auch sehr problematisch sehen, dass auf Demonstrationen gefilmt wird.
Jetzt gibt's ja noch eine weitere Art von Kameras, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Stichwort Bodycam. Jeder kennt den Begriff, hat ihn schon mal gehört, aber so ganz genau ist oft nicht klar, was sich dahinter verbirgt. Das sind Kameras, die tatsächlich PolizistInnen am Körper tragen, die sind aber auch nicht immer angeschaltet.
Ja, Bodycams haben wir auch Unterschiede in der Handhabung, wenn wir uns USA beispielsweise angucken und Deutschland. In USA werden die schon länger eingesetzt und die Intention dabei war, Polizeigewalt zu verhindern, also die Polizei selbst zu kontrollieren und darzulegen, dieser Einsatz ist rechtmäßig gelaufen. Deswegen laufen die dann auch die ganze Zeit. In Deutschland ist das anders, da war genau die andere Richtung die Idee, nämlich Gewalt gegen die Polizei zu reduzieren, also das polizeiliche Handeln sicherer zu machen für die PolizistInnen selbst. Und hier sehen wir eine Zunahme auch der Ausstattung. Es gab in NRW dazu ein Pilotprojekt, was auch evaluiert wurde, also wo es eine kleine Forschung zu gab, wo wir auch ein paar interessante Erkenntnisse zu haben. Und nachdem wurde das jetzt noch weiter ausgerollt in NRW. Die Bodycams laufen nicht die ganze Zeit, sondern werden angeschaltet. Und zwar, wenn der Polizeibeamte, die Polizeibeamtin das Gefühl hat, jetzt könnte es gefährlich werden, jetzt könnte es eine Gefahr für uns werden, wir werden vielleicht gleich angegriffen. Die Idee dabei ist, dass schon alleine diese Bodycam abschreckend wirkt, dass es gegenüber nochmal mehr ein Gefühl dafür hat, oh, ich werde jetzt hier aufgezeichnet, mein Verhalten wird jetzt aufgezeichnet und es dazu mehr eine Reflexion gibt und man dann davon ablässt schon alleine. Also es sollte auch so einen abschreckenden Effekt haben. In dem Forschungsprojekt, was es dazu gab, hat man unter anderem das Videomaterial ausgewertet und das ist ganz interessant. Man sieht natürlich nicht, was davor passiert ist, sondern nur, was passiert zu dem Zeitpunkt, wo diese Kamera angeschaltet wird. Und auch hier zeigt sich, naja, so einfach ist das jetzt kein kriminalitätsreduzierender Effekt. Also die Leute fangen da nicht plötzlich an, total umzuschwenken und sich runterzufahren, sondern das ist sehr unterschiedlich. Bei manchen gelingt es tatsächlich, dass für das sogenannte polizeiliche Gegenüber dann die Lage doch nochmal ein bisschen ernster wird und man sich runterfährt. Aber es gibt auch welche, die dann eher dadurch auch nochmal sich provoziert gefühlt haben und genau mit der Kamera auch so ein bisschen gespielt haben und da nochmal Provokationen abgelassen haben. Interessant ist dabei, dass es sehr auf die Kommunikation ankommt. Also auch das war ein Befund dieses Forschungsprojektes, dass diese Kamera auch was mit den Polizeibeamten selbst gemacht haben, weil auch die werden dann ja aufgenommen oder deren Handeln wird ja mit aufgezeichnet. Und es scheint so, dass bei manchen dann eher das Bedürfnis war, jetzt wirklich alles korrekt zu machen und die in so ein sogenanntes Amtsdeutsch verfallen sind, also ganz vorschriftsmäßig gestochen zu sprechen und nicht mehr so adressatengerecht zu sprechen, wie man das nennt. Und das war dann eher provozierend. Also das wurde dann eher so als von oben herab wahrgenommen und hat die Leute dann eher noch provoziert, wenn in so ein Amtsdeutsch dann verfallen wurde. Und ich finde das insofern interessant, weil es ja nochmal zeigt, wie wichtig Kommunikation ist in dieser ganzen Frage von Gewalteskalation und dass wir vielleicht gar nicht so viel über solche Bodycams nachdenken sollten, sondern genau über solche Kommunikationsstrategien. Also wie gelingt es, eine Situation kommunikativ runterzufahren? Was bedeutet eigentlich adressatengerecht? Wie kann man das umsetzen? Das fände ich eigentlich spannend, dazu mal viel mehr wirklich systematisch Forschung zu haben, weil es zeigt sich auch in diesem Projekt, auf die Kommunikation kommt es ganz entscheidend an.
Also die Forschung geht der Kriminologie nicht aus. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, der Ruf nach mehr Videoüberwachung ist oft mit der Vorstellung verbunden, dass sich Kriminalitätsprobleme dann schnell lösen lassen und effektiv in den Griff bekommen werden. Weitgehend wird Videoüberwachung von der Bevölkerung akzeptiert. Die bisherigen Forschungsbefunde allerdings bestätigen nicht, dass es zu einem starken kriminalitätsreduzierenden Effekt kommt. Insbesondere Taten, die wenig geplant und nicht rational kalkuliert sind, lassen sich so nicht verhindern. Außerdem müssen wir vor dem Hintergrund fortschreitender technischer Entwicklungen und der Möglichkeiten von KI im Blick behalten, dass Videoüberwachung auch Gefahren für den Datenschutz und für weitergehende Verwendung birgt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.